euch einen unserer besonderen Ehrengäste heute vorstellen, nämlich unseren lieben Michael Lupendra Dreier. Nimm doch gerne hier Platz. Das ist unser Freund Michael, den wir schon seit vielen Jahren noch kennen. Und Michael kommt eigentlich aus einer etwas anderen, ursprünglich aus einer etwas anderen Tradition, nämlich die von Maharishi Mahesh Yogi. Vielleicht kennen einige von, vielleicht kennen einige von euch diesen spirituellen Meister, der auch mit Srila Prabhupada schon in den 60er und 70er Jahren bekannt war. Und manchmal kamen viele Schüler von Maharishi Yogi zur Bewegung von Srila Prabhupada. Umgekehrt kam es vielleicht auch mal vor. Und beide Traditionen berufen sich auf die Bhagavad Gita, wobei Srila Prabhupada diesen Bhakti-Aspekt wohl schon ein sehr großes Stück tiefer betont hat. Und Michael Dreier hat dann vor einigen Jahren angefangen, das Srimad Bhagavatam zu studieren. Das Srimad Bhagavatam ist ein berühmter Klassiker aus der Vaishnava-Tradition. Das sind 12 Kantos, die über Krishna oder den Vishnu-Avatars sprechen und auch über die Beziehung zwischen Vishnu und seinen Geweihten. Und dieses Buch gilt unter den Vaishnavas. Die Vaishnavas sind die größte Abteilung dessen, was man heute als Hinduismus bezeichnet. Das ist eigentlich eine monotheistische Ausrichtung, dass man auch sagt, es gibt nur einen einzigen Gott und alle anderen, selbst große Halbgötter wie Brahma und Shiva, gehen nur von ihm aus. Er hat dann angefangen, das Srimad Bhagavatam zu studieren und auch alles, was er bis dahin gelernt und auch gelehrt hat, nämlich er ist seit vielen Jahren auch ein lizenzierter Yoga-Lehrer und auch ein, ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil das ist so viel, ein Heilpraktiker für Psychotherapie. Also nicht so jetzt, es gibt oft Leute, die, wenn man sie trifft, ja, ich bin dieses und ich bin jenes, aber alles mit auf schwarz und weiß, schwarz in schwarz auf weiß, mit Dokumenten. Und er ist staatlich geprüfter Bio-Imker und eben auch Lehrer der freien transzendentalen Kunst der Meditation und auch Hatha-Yoga seit vielen, vielen Jahren, hat viele Schüler. Manchmal, wenn Shivatma und ich in irgendeiner Stadt sind, sagen wir mal Berlin oder München, oder so ein Programm wie dieses hier geben, plötzlich taucht Michael auf im Publikum und wir fragen, was führt dich gerade hier nach München? Und dann auch noch, ja, ich habe hier Schüler und ich habe hier den und den unterrichtet. So, er kommt also auch viel herum. Und seit einigen Monaten ist er auch Student des Bhakti-Shastri-Kurses im Bhakti-Vedanta College in Radadesh. Das ist ein Ausbildungszentrum der ISKCON in Belgien, wo man jetzt auch als Fernstudium die vedischen Schriften studieren kann. So, und heute haben wir ein besonderes Thema, nämlich die Yoga-Sutren des Patanjali. Patanjali ist sozusagen die Urautorität des Yoga und hat also auch ein vedisches Buch veröffentlicht vor tausenden von Jahren, ein großer Weiser, in dem, darüber will ich gar nicht viel sagen, weil deshalb haben wir ja Michael hierher geholt. Er wird uns ein bisschen erzählen, was es mit diesem Yoga-Sutren auf sich hat. Und da haben wir ihn gefragt, sag mal, möchtest du nicht etwas über Patanjali und seinem Werk erzählen aus der Sicht weil du ja jetzt auch sehr vertraut bist mit der Bhakti-Tradition, mit dem Srimad Bhagavatam, aus der Sicht dieser Richtung. Und deshalb möchte ich gar nicht lange weitersprechen, sondern Michael Brennwerfer. Hare Krishna.
Agyantimirandasya Jnananjanchalakaya Chakshuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Kayeni Vacha Manasendriyava Bunyat Manava Prakite Swabhava Karomi Adyat Sakalam Parasmai Narayana Yeti Samapayami. Was auch immer ich an Handlungen mit Körper, Rede, Geist und Sinnen, Intellekt, Natur oder Emotionen ausführe, alle diese bringe ich dem höchsten Herrn dar. Wir haben eben von Hari sehr viel über die Vergangenheit gehört. Wir wollen uns mit dem ersten Vers an das Hier und Jetzt erinnern. Atta Yoga Anushasanam. Jetzt beginnt Yoga. Der erste Vers des Yoga Sutra. Wer hat denn schon mal vom Yoga Sutra gehört? Wer hat drin gelesen? Ja, wem ist das ganz neu? Wer hat es noch nicht gelesen, wer hat es noch nicht gehört? Gut, sehr schön, prima. Wer ist heute das erste Mal hier auf dem Treffen? Herzlich willkommen. Gut. Das Yoga Sutra des Patanjali, Yoga Sutra oder auch Yoga Darshana genannt, ist eine der grundlegenden Literaturen des Yoga, die heute in den gängigen Yoga, Hatha-Yoga-Lehrerausbildung gelesen wird, meistens die ersten zwei Kapitel. Und Yoga ist ja inzwischen schon ein Haushaltswort geworden, neuromuskuläre und neurorespiratorische Integration, also Körper- und Atemübung auf yogische Art und Weise, wird ja heute von den Krankenkassen unterstützt, Kindern sogar zu 100%, wissen die meisten gar nicht, Yoga-Kurs, ne? Lohnt sich. Wenn man dann fragt, so, was ist denn Yoga, dann kommt eine ganze Menge zusammen und es ist auch alles richtig. Körperübungen, Atemübungen, Entspannung. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann ganz natürlicherweise die Frage, gibt es dann noch etwas mehr? Und was kann man denn darüber lesen? Empfehlen Sie irgendetwas? Dann fällt auch schon mal der Begriff Yoga Sutra. Das Yoga Sutra ist aufgebaut aus 195 Sutras, Aphorismen, kleinen, kurzen Sätzen. Und das Yoga Sutra besteht aus vier Teilen, sogenannten Padas. Das Wort Yoga selber ist abgeleitet von dem Begriff, von der Wurzel Yuj, das heißt so viel wie verbinden, vereinen oder auch Harmonie. Stellt sich gleich die Frage, ja, was verbindet sich denn da eigentlich mit wem? Was wird denn da verbunden? Zunächst einmal ja, Harmonie im eigenen Oberstübchen, nicht? Dass die Gedanken, die man selber so hat, dass die sich auch schon mal miteinander vertragen und nicht gegeneinander konkurrieren. Verbindung, Harmonie zwischen Kopf und Herz, zwischen den Gefühlen und den Gedanken. Und dann geht es auch schon ein bisschen weiter, nicht? Harmonie, Verbindung zwischen den Familienangehörigen, dem Nachbarn, den Personen auf der Arbeit. Und wenn wir noch ein Stückchen uns weiter expandieren, dann kommen wir zu dem Aspekt, die Verbindung zwischen individueller und kosmischer Seele, zwischen dem Menschen und dem höchsten Herrn. Das Yoga Sutra, wie gesagt, hat vier Teile. Sinn und Zweck ist Verbindung. Und wenn man jetzt einmal einen Blick wirft auf unsere Physiologie, dann kommt da was ganz Spannendes bei raus. Das Gehirn besitzt eine Schicht, die sogenannten Assoziationsfasern. Und der Sinn und Zweck der Assoziationsfasern liegt darin, Harmonie und Vereinigung zu erzeugen innerhalb der Gehirnfunktion. Und jetzt ratet mal, wie viele Hauptassoziationsfasern es da gibt. 195. Und das Gehirn ist auch aufgeteilt in vier Teile. Vorder- und Hinterlappen, links und rechts. Der Scheuer- und der Jammerlappen gehört nicht dazu. Es bleiben also nur vier. Insofern könnte man mutmaßen, dass das Yoga Sutra sich auf irgendeine kosmische Weise in unserer Gehirnphysiologie abbildet und der Sinn und Zweck des Yoga Sutra ist diese Einheit, diese Verbindung, diese Harmonie zwischen Individuum und dem höchsten Herrn wieder herzustellen, denn im Grunde genommen haben wir das ja eigentlich nur vergessen. Das Yoga Sutra kommt auch gleich schnell zum Punkt. Im Grunde genommen braucht man eigentlich nur die ersten 4 Verse lesen, da hat man eigentlich das Wesentliche auch schon verstanden. Das ist nett, weil so ein Buch ist ja doch auch ein bisschen dicker dann auch. Und im 2. Vers kommt Patanjali auch gleich zur Sache mit einer Definition. Was ist denn nun eigentlich dieser Yoga-Zustand? Ich darf es mal ablesen, weil so im Merken dieser Sanskrit-Verse bin ich nicht so beredt, wie einige das so können. Yogaschitta-Vritti-Niroda, sagt Patanjali. Was ist dieser Yoga-Zustand? Yoga ist der Zustand von Chitta, des Bewusstseins, der Wachheit, in dem wir uns gerade befinden. Schläft schon jemand? Nein? Mhm. Gut. Wo alle Vrittis, wo alle Gedanken und Gemütsbewegungen, die einen so tagtäglich umtreiben, in alle Richtungen, in alle Färbungen, dass diese Vrittis, diese Gedanken und Gemütsbewegungen in unserem Bewusstsein Niroda zur Ruhe gekommen sind. Das erstaunt, weil normalerweise kennen wir das in dem Bewusstseinszustand, in dem wir uns tagsüber befinden, in der Regel, also im Wachzustand, da sind wir wach und wir haben einen Inhalt. Sind wir aber nicht wach, wie zum Beispiel im Schlaf, im Tiefschlaf, da ist gar nichts. Und im Traum, da ist Aktivität, aber kein Bewusstsein. Folglich müsste nach Patanjalis Definition, Yogaschitta-Vritti-Niroda, hier die Rede von einem 4. Hauptbewusstseinszustand neben Wachen, Träumen und Schlafen sich hier abzeichnen. Und Wachen, Träumen und Schlafen teilen wir im Übrigen mit den Tieren. Ich hatte mal eine Kollegin, die hatte einen Hund, ja, das kann man noch so nennen, es hatte so ein bisschen so die Größe eines kleinen Kalbes, aber man nannte es noch Hund. Und sie erzählte mir also, dass dieser Hund bisweilen unter Albträumen litt. Und der jaulte dann auch nachts, ne? Wurde wahrscheinlich von einem Größeren dann gejagt, obwohl einen Größeren kann man sich kaum vorstellen. Und tagsüber ist er wach und da geht er auch seinen Aktivitäten nach, also er frisst, er scheidet aus, er schnuppert mal hier, er schnuppert mal da und wenn er eine Hündin sieht, dann interessiert er sich auch dafür, manchmal sorgt er auch für Nachkommenschaft, nicht immer gern gesehen bei den Hundehaltern, nicht? Und ja, im Grunde genommen machen wir das ja auch. Wir gehen auch unserer Tätigkeit nach, wir arbeiten etwas, schnuppern auch hier und mal da. Einige vermehren sich, wir ernähren uns, scheiden auch aus. Und ab und zu haben wir ein paar Albträume. Gott sei Dank gibt es da noch etwas mehr, nicht, wenn man sich für etwas mehr interessiert, nämlich für Turiya. So heißt es im Upanishaden, ein weiterer Aspekt der Yoga-Literatur. Turiya ist reines Bewusstsein oder reines transzendentales Bewusstsein, wenn der einfachste Zustand des Bewusstseins. Wachen kann ja schon mal ganz schön kompliziert sein. Nicht? Aber Turiya, einfachstes Zustand des Bewusstseins, und ist einfach nur wach. Stille erfährt sich selbst. Keine störenden Gedanken, keine störenden Emotionen. Und wenn Bewusstsein einfach und rein ist, dann sind auch die Emotionen natürlich, freundlich und mitfühlend. Und umgekehrt kommt natürlich auch ein Geist durch diese 4 bedeutsamen Emotionen auch eher zur Ruhe, als wenn man durch Ärger, durch Neid, durch Eifersucht getrieben ist. Freundlichkeit, Mitgefühl, Entzücken, Gleichmut, auch dem Unreinen oder der Kritik gegenüber, das ist sicherlich gut für jede Situation. Turiya ist ohne Gedanken, aber nicht ohne Bewusstsein. Deswegen unterscheidet sich Turiya auch von dem Zustand des Schlafes, wo wir ja auch keine Gedanken haben, uns an nichts erinnern können. Gewöhnlich geht ja der Geist immer in Richtung größerer Anziehung. Das kennt jeder, wenn man mal irgendwo sitzt und dann kommt von irgendwoher Musik, vielleicht aus einem fahrenden Auto und ist zufällig gerade so mein Bhajan, nicht? So. Oder so mein Red gerade. Ne? So. Was passiert? Sofort geht meine Aufmerksamkeit, ohne dass ich mich hier auf den Kopf stellen muss, ohne dass ich jetzt braunen Reis essen muss, mir eine Kette umhängen, ich bin schon da. Ja? Und das hat auch eine Bewandtnis.
Das Gleiche funktioniert auch, wenn aus der Küche plötzlich so ein Duft vorbeizieht von frischen Pakoras, Chapati, Dal, so all die Goodies, die wir so kennen, aus der ayurvedisch-vegetarischen Küche, die dann auch noch dargebracht wird. Darin unterscheidet sich ja die vegetarische Küche von Prasadam, von Nahrung, die dargebracht worden ist. Das kennt man hierzulande nur noch so aus dem Herbst, wenn man von einem Erntedankfest spricht. Aber warum sollte man das nur auf einen Tag im Jahr beschränken? Das könnte man ja auch ausweiten. Nicht? Jeden Tag so ein kleines Erntedankfest. Der Geist geht also ganz natürlich in Richtung größerer Anziehung. Das ist auch gut so. Denn der Name Krishna, so habe ich gehört, bedeutet auch der Allanziehende. Und wenn das also schon bei einem ayurvedischen Tee oder bei einem gut gekochten Dal funktioniert, über die groben Sinne, dann funktioniert es auch in der Anziehung zum Allanziehendsten. Das wäre dann so die logische Konsequenz. Kontrolle, Zwang und Konzentration, Manipulation, wie das häufig im Yoga, Hatha-Yoga dann auch praktiziert wird, in der Meditation blockiert allerdings leider auf Dauer dieses Angezogenwerden, weil Kontrolle, Unterdrückung ja selber ein Vritti ist. Ist ja selbst eine Anregung des Bewusstseins, die ja gerade zur Ruhe gebracht wird. Wer regelmäßig oder ab und zu mal in vedische Literatur liest, zum Beispiel Shiva Atman hat zwei Werke mitgebracht, was liegt denn da Schönes? Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, wunderbar. Dort findet man gelegentlich eine Formulierung, die heißt ständig, beständig, stetig. Ja? Halte deine Bewusstheit ständig auf den Höchsten, immer. Und wenn man sich das Wort immer und ständig einmal auf der Zunge zergehen lässt, was bedeutet das eigentlich? Immer. Immer heißt keine Pause, keine Unterbrechung. Und Patanjali gibt uns hier einen ganz interessanten Hinweis, wo nämlich dieses Immer in natürlicher Form zu finden ist. Nämlich dann, wenn es keine Unterbrechung gibt, wo es keine Unterbrechung gibt, dort, wo es keine Dualität gibt. In der Bhagavad Gita gibt Krishna uns einen Hinweis, ebenfalls einen Hinweis, wo er sagt, Nistraguni Bhavajun, sei ohne die drei Gunas befreit von Dualität. Und dieser Zustand ist das, was Patanjali hier beschreibt, Yogaschitta Vritti Niroda. Alle Aktivität ist zur Ruhe gekommen, reines Bewusstsein. Dieses reine Bewusstsein ist kein fremder Zustand, deswegen muss man da auch nicht hingedrängt oder hingedrückt oder hingeprügelt oder hingezwungen werden. Niemand muss zum Samadhi gezwungen werden, weil es ist der natürlichste, einfachste Zustand menschlichen Bewusstseins. Patanjali führt weiter aus im dritten Sutra. Tada drishtu swarupe navashtanam. Wenn man diesen Zustand rein Bewusstseins erfährt, wo alle Aktivität zur Ruhe kommen ist, dort sagt er, erfährt man seine wahre Wesensnatur, Svarupa. Patanjali definiert also das, was unsere eigentliche Natur ist. Gewöhnlich, sagt er, wenn man diesen Zustand nicht kennt, das heißt also vom Erleben und vom Verständnis. Wer ein Kochbuch liest, ist verständig, aber es macht nicht satt. Also muss das Gericht dann kochen und auf die Zunge nehmen, um dann in die Stufen des Erlebens auch zu kommen. Dann macht es wirklich satt und auch erfüllt. Wenn, so sagt Patanjali dann im vierten Sutra, wenn dieses nicht geschieht, wenn man das nicht in ein Erleben, wenn es nicht zu einem Erleben kommt, dann identifiziert sich der Sehende mit den Objekten seiner Sinneswahrnehmung. Das ist spannend, weil das ist das, was uns ja immer wieder passiert. Und das kann man zusammenfassen mit einem Oberbegriff, ich bin. Doppelpunkt. Nicht? Und dann kommt der Bio-Imker und der Tischler und der Lehrer und Mann und Frau und alt und jung und diese ganzen Geschichten. Identifikation nennt man das. Das ist am Anfang ganz witzig, sagen wir das, so auf einer aufwärtsgehenden Schiene ist, also sprich, ein sogenannter Erfolg dort ist, Komplimente und so weiter. Das lässt mit der Zeit lang nach. Nicht? Auch das Tattoo, was mal ursprünglich mal so ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln war, das wird dann nach 30 Jahren doch nur noch ein Brathähnchen mit hängenden Armen, nicht? Auf dem Hintern. Und so ist das mit allen Dingen. Alles verändert sich. Alles verändert sich in der relativen Welt. Und wenn man drauf baut, ist das ein Haus auf Sand, was irgendwann bricht. Es bleibt ja alles hier. Also jede Aktie ist ja schon verloren. Jede Investition in eine Immobilie ist ja eigentlich auch schon verloren, weil sie ja hier bleibt. Allerdings, so sagt Patanjali, identifiziert man sich mit den Objekten seiner Wahrnehmung. Und dann sagt man auch nicht, was ja eigentlich richtig ist, ich habe Kopfschmerz, sondern ich bin Kopfschmerz. Ne? Ich bin wütend, ich bin Deutscher, ich bin Inder, ich bin ärgerlich. Ja? Das stimmt dann auch. Das ist auch richtig so eine, das ist auch zur zweiten Haut geworden. Das bin ich dann auch. Vom vedischen Standpunkt aus betrachtet, ist das nicht so ganz so richtig. Nicht? Im dritten Vers sagt er ja, unsere Wesensnatur ist was ganz anderes. Ja. Und das hat natürlich Auswirkungen, wenn man sich identifiziert. Man kommt regelrecht unter diesen Einfluss von Krishnas äußerer Natur, unter die Maya, und dann interessiert man sich überwiegend für das, was um uns herum ja auch so passiert. Was hat denn bitteschön ein Auto mit einer spärlich gekleideten Dame zu tun? So guckt man sich ja Werbung heute an. Eigentlich nichts, aber das verkauft sich immer halt besser. Wenn man sehr stark unter diesen Kräften steht, der Mensch, ich glaube, Rudolf Steiner sagte das mal, ist zwischen Himmel und Erde gestellt, und wenn man sich so mehr so dem Erdhaften dann verbunden fühlt, dann interessiert man sich auch mehr so für das, was die Zunge so irgendwie anregt und was den Magen füllt. Genitalien spielen in gewissem Alter ja auch eine gewisse Rolle. Alles, was die Sinne so herantransportieren, und das dreht es sich dann. Und wie gesagt, das geht eine ganze Zeit lang so gut. Manchmal auch bis zum Ende. Und dann plötzlich entdeckt man vielleicht, war es das jetzt eigentlich? War da nicht noch ein bisschen mehr? Patanjali gibt hier den Rat, Abhyasa, also Praxis, dadurch erlangt man ein Gegründetsein in diesem Zustand, dieser Praxis geht über einen langen Zeitraum, kann man auch als regelmäßig bezeichnen. Entweder über viele Jahre und oder regelmäßige Praxis. Also nicht nur sonntags mal dann, heute ist ja Samstag, nicht? Samstags mal zum Club kommen oder sonntags in die Kirche oder freitags in die Moschee, sondern die Woche hat auch 7 Tage und 24 Stunden. Da könnte man auch ein bisschen mehr machen. Leider muss man ja so viel arbeiten. Man muss ja Geld verdienen. Man muss sich ja an den Früchten seiner Tätigkeit dann auch erfreuen. Und dafür werden wir von allen Seiten ja auch bombardiert. Warum wir jetzt unbedingt jetzt iPad 2 brauchen? Ich sehe da so iPad 1 da liegen. Es muss ja die nächste Version sein. Muss ja besser sein. Nicht? Und das nächste Auto und immer mehr und mehr. Der Zustand des Nicht-Anhaftens, der Freiheit von Wünschen, der Erfüllung, ist dieser Zustand rein Bewusstseins, wie Patanjali ihn hier beschreibt. Dann hört von alleine dieses Getriebensein, dieses Drängen nach Materiellem, dieser Zwang schon fast, die Sinne und den Bauch zu füllen, auf. Kaivalya nennt das Patanjali, nämlich Freiheit von den Gunas. Es wird manchmal auch als Singularity übersetzt, so als Einzigartigkeit. Leiden, was wir selbst erfahren, was wir um uns herum erfahren, ist nach Patanjali immer die Ursache darin zu sehen, dass der Mensch sich zu sehr identifiziert hat mit den Objekten seiner Wahrnehmung, dass er sich sehr verstrickt hat. Gut, es kommt noch ein bisschen eine kleine Portion Karma noch dazu. Diejenigen, die sich an dem Gedanken der Wiederverkörperung erfreuen können, ist ja auch modern heutzutage. Das heißt, wir haben also schon mal eine Runde gedreht mindestens und da haben wir auch was gemacht. Beide Richtungen. Und wenn ein Mensch dir jetzt freundlich begegnet und dir etwas Freundliches bringt, wunderbar, dann bringt er dir das zurück, was du auch mal gesehen hast. Das heißt, so schön ein Lächeln, das du aussendest, kommt zu dir zurück. ist auch mal was daneben gegangen, nicht? Auch mal zu viel gegessen im letzten Leben. Okay, gibt es in diesem Leben mal einen starken Husten. Wie sagt man, sagt so schön, ich bezahle dann meine Rechnung. Das Karma. Aber was mache ich denn mit den Handlungen, die ich jetzt ausführe? Und da gibt uns Patanjali gleich auch einen interessanten Hinweis. Wie ist diese Identifikation zu überwinden? Er nennt das Ashtanga-Yoga, wird normalerweise auch übersetzt mit Power-Yoga, also viel schwitzen und ordentlich rannehmen. Heißt aber eigentlich nichts anderes als die acht Glieder des Yoga. Auch nicht selbstverständlich, es wird meistens übersetzt mit die acht Stufen. Und denkt man, mein Gott, jetzt noch ein Kopfstand und dann noch so diese Knoten in den Beinen. Ich komme ja nie zum nächsten Zustand, also zum Pranayama. Und ach, hör mir auf mit Pratyahara und Samadhi, das schaffe ich ja nie. Ja, hat er nie gesagt. Er hat nur gesagt, Ashtanga, acht Glieder. Acht Glieder zur Beseitigung der Identifikation, zur Beseitigung des Leidens. Wobei Samadhi alle anderen Glieder unterstützt. Zu den Gliedern gehört Yama. Ich habe mal eins herausgesucht, was nicht so häufig genannt wird. Aparigraha. Nicht ansammeln. Und da fand ich dann, weil wir das gerade studieren, nicht so ein kleines schlankes Büchlein, liest man ja auch dann gerne so dünne Bücher, Nektar der Unterweisung. Und hier hören wir was Interessantes, gleich im zweiten Vers. Der hingebungsvolle Dienst wird verdorben. Also es verdirbt nur nicht nur im Sommer Nahrung, die man draußen stehen lässt. Auch einen hingebungsvollen Dienst kann man verderben, wenn man sich zu sehr in die folgenden sechs Tätigkeiten verstrickt. Mehr essen als nötig oder mehr Bestände ansammeln, als man braucht. Aparigraha, ansammeln, nicht ansammeln, nicht nehmen mehr, als man braucht. Das habe ich mir dann auch sehr praktisch vor die Nase gehalten und stellte fest, ich habe da noch so einen alten iPod da liegen. Ich verwende sowas immer gerne im Unterricht. Lege dann so ein iPod dahin und sechs Kinder dürfen sich dann per Ohrhörer verstöpseln und hören dann englische Texte, um sie dann nachzulesen. Also lag dann zweiter rum. Warum den einstauben lassen? Den kann man ja noch weggeben. Nicht? Gelang dann auch. Übermäßiges Bemühen um weltliche Dinge, die sehr schwer zu erreichen sind. Unnötiges Reden über weltliche Dinge, gar nicht so einfach, wenn man so nicht im Tempel lebt, wie die meisten ja machen, sondern ne, ganz normal so seinen Tätigkeiten nachgeht. Da hört man ja eine ganze Menge und hat auch auf eine ganze Menge auch zu antworten. Ausüben der in den Schriften gegebenen Regeln und so weiter. Also, mehr ansammeln, als man braucht. Unter den weiteren Gliedern nennt sich eins Niyama. Da gibt es eine Untergruppierung, es hat jeweils fünf Untergruppierungen, Svadhyaya. Svadhyaya wird üblicherweise beschrieben als Studium der Schriften. Macht man ja auch ganz gern. Interessanterweise, und dazu gehört eben auch der Lobpreis, die Wiederholung der heiligen Namen Gottes, Japa und Mantra-Yoga genannt. Mantra kommt ja von Man, Denken, und Tra, Instrument. Instrument des Denkens. Der Zweck liegt darin, den Geist des Menschen mit dem Geist Gottes zu verbinden. Huge. Wurzel verbinden. Yoga. Ein volles Herz kann eigentlich nur überfließen mit dem Namen Gottes. In dem Wort Svadhyaya, also an Untergruppierung von dem ersten, vom zweiten Glied von Patanjali, Sva heißt selbst. Wer sich mit Ayurveda mal beschäftigt hat, wer kennt Ayurveda so ein bisschen? Ne, schon mal einen Vata-Tee getrunken, ne? Ja, genau. Schon mal beim Vata gewesen, mein Puls gefühlt. Okay. Swastya. Swastya heißt Gesundheit im Ayurveda. Swa haben wir das Selbst in Svadhyaya und Stapan gegründet. Gegründet im Selbst macht gesund. In Svadhyaya heißt es zwar selbst und Adhyaya Kapitel. Aus Adi habe ich mir aufgeschrieben, A und Aya. Das heißt hineingehen. Man öffnet das Kapitel des Selbstes, indem man kurzzeitig für die Praxis das Kapitel der materiellen Welt schließt. Wir kommen zum Höhepunkt der Niyamas, Ishvara Pranidhana. Patanjali empfiehlt in den 8 Gliedern Ishvara Pranidhana. Was heißt das? Hingabe an Gott. Der Name ist Patanjali relativ egal. Er sagt, da könnte man alles Mögliche nehmen. Er nimmt hier Ishvara. Und Pranidhana heißt so viel wie aufsaugen oder annehmen. Im Selbst, in der eigenen Wesensnatur angenommen, quasi aufgesogen. Alles ist dem höchsten Herrn hingegeben. Und wenn der Stress vorbei ist und gelöst ist, dann dämmert eigentlich nur noch eines: Hingabe. Ein Yogaschüler, der jetzt mit Yoga und Asana anfängt, mag sich ja, oder man mag ja fragen, wozu ist denn das? Dann hört man hier in der Regel, muss ein bisschen abnehmen, nicht? So, ein bisschen beweglicher werden, zum Schuhe anbinden, auch noch runterkommen, hab so einen Rücken, ne? Bis hin, und aktuell ist jetzt psychologische Yogatherapie, ne? So gegen Burnout und so weiter. Okay, und wenn das so einigermaßen geregelt ist, ne? Gewicht stimmt wieder, und auch Schlaf auch besser, Verdauung klappt auch, ne, auch die fettigen Pakoras gehen jetzt die durch. Dann mag man sich ja fragen, so, und was kommt denn jetzt noch? Ist da noch was? Ja. Und dann, das ist das Schöne eben halt am Yoga Sutra, der Hinweis eben, wenn das Herz voll ist, fließt es über in der Hingabe an Gott. Mit der Hingabe ist die Suche auch beendet. Hingabe erntet nämlich Wellen von Freude, von Zufriedenheit, von Liebe, Brillanz. Ohne Sadhana, ohne Praxis, ohne Meditation wird die Hingabe allerdings häufig auch zur Stimmung. Ist auch ja prima, nicht? Es gibt ja auch unangenehme Stimmung. Aber von der Stimmung zur Devotion, von der Emotion zur Devotion ist also auch eine Entwicklung. Und ich denke, die darf auch sein und gehört auch dazu. Das 5. Glied in Patanjalis Yoga Sutra lautet Pratyahara. Das wird in der Regel als ein Zurückziehen der Sinne genannt. Ne? Zieh deine Sinne jetzt von den Objekten aktiv zurück. Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Wie macht man das denn eigentlich? Ja, überall haben die Sinne ja was zu tun. Ist ja auch nett eingerichtet. Das Pratyahara setzt sich zusammen aus Begriffen, und da haben wir wieder einen Hinweis für die Erklärung. Ahara heißt Nahrung grundsätzlich und Prati aus der umgedrehten Richtung. Diejenigen, die sich in der Bibel so ein bisschen auskennen, da gibt es auch so einen Hinweis. Metanoite, nicht? Verändert euch durch die Umkehrung eures Sinnes. Der Hinweis, wo das Königreich Gottes denn zu finden ist, nämlich inwendig. Pratyahara, was Patanjali empfiehlt, ist das, was Nahrung gibt. Und das, was Nahrung gibt, schafft Zufriedenheit. Oh, das war gut, gut gekocht, heute war richtig satt, zufrieden. Und Zufriedenheit kommt aus der Richtung größerer Anziehung. Vyasa, wer den Namen Vyasa schon mal gehört? Vyasa, einer der großen, großen Rishis, der großen Seher, die ja unglaubliche Kommentare abgegeben haben zu vedischen Schriften. Veda Vyasa ist einer der großen Acharyas in der Lehrer-Schüler-Nachfolge. Vyasa meinte, dass Pratyahara ist wirkliche Sinneskontrolle. Wenn der Geist von alleine aufhört mit Aktivitäten, dann stoppen nämlich auch die Sinne. Letztes Kapitel. Das gerne ausgespart wird, wenn man das Yoga Sutra studiert, und zwar das 3. Kapitel. Das 3. Kapitel beschäftigt sich mit besonderen Fähigkeiten. Das 1. Kapitel ist Samadhipada, also alles über das Transzendieren der Dualität, Sadhanapada über die Praxis, Vibhutipada, spezielle Fähigkeiten. Patanjali selber spricht eine Warnung aus. Diese speziellen Fähigkeiten, die Buddhis, werden manchmal auch als mystische, yogische Fähigkeiten beziffert. Und die 8 mystischen, es gibt eine Reihe mehr. Wie zum Beispiel die Kraft eines Elefanten, Zufriedenheit, Liebe und auch was völlig Abgefahrenes, dass der Körper die Beschaffenheit von Akasha, vom Raumelement, annimmt und der Körper die Leichtigkeit von Baumwolle bekommt. Steht da so drin. Patanjali schiebt dann, und es ist ein ganzes Kapitel. In Yogakreisen hört man sehr häufig, ja, aber Vorsicht. Das ist nicht gewünscht. Und Patanjali selber sagt auch, dass diese Siddhis, so heißt es, diese höheren Fähigkeiten, eine Gefahr sind für Samadhi. Sagt man, Sister, da sagt das ja selber. Warum schreibt er denn ein ganzes Kapitel über Siddhis dann? Was soll das denn? Das ist eine sehr subtile Geschichte. Natürlich ist es richtig, dass man sich nicht verlocken lassen sollte, irgendwelche Siddhis zu entwickeln, um damit jetzt zu glänzen, um sie zu missbrauchen, zum Beispiel Gedanken zu lesen und dann die Lottozahlen gleich einzutragen und so weiter. Das ist vollkommen richtig. Der Hinweis, dass die Siddhis eine Gefahr sind für Samadhi, ist sehr subtil. Weil Samadhi, das heißt der Zustand des Bewusstseins, wo Bewusstsein sich selber kennt, eben nicht das Endstadium der spirituellen Entwicklung ist, sondern kommt ja noch was sehr viel Größeres. Ja? Und dass der Yogaschüler nicht stehen bleiben soll bei der Entwicklung von Samadhi, dass er nicht dort stehen bleiben soll, dass er nun seine Svarupa, seine Natur kennt, sondern dass quasi Samadhi herausgefordert wird durch die Siddhis. Das ist die Bewandtnis der Siddhis. Das nennt er auch, die Technik heißt Sanyama. Und die Sanyama-Technik, die Erweiterungstechnik in der Meditation, dient dazu, Samadhi herauszufordern, es zu integrieren und nicht stecken zu bleiben, nicht stehen zu bleiben in einem Zustand des Erfülltseins, des Losgelöstseins, sondern dass man sie als Sprungbrett benutzt für Devotional Service, für hingebungsvollen Dienst. Ich danke euch, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Und bestimmt sind eine Menge Fragen noch entstanden. Vorher möchte aber Chief Atma uns
mit dem Fragen-Antwort-Teil, damit man gleich auf das noch eingehen kann.
Wunderbar. Ja. Gut, dann haben wir jetzt so die schöne Tradition, dass wir ins Gespräch kommen. Das heißt, dass ihr eure Erfahrungen mit einbringt, aber auch Fragen und Zweifel ganz offen hier hervorbringen dürft. Und ja, es gibt auch keine Noten hier. Bevor das, damit ihr ein bisschen Zeit habt zum Nachdenken, eine kleine Anekdote. Pam Schneier hat etwas vom Imkon erzählt. Und weil ich mir ja diese Sanskrit-Wörter immer so schlecht merken kann, habe ich gedacht, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe schon Pam Schneiers Tilaka bewundert, wie er das so fein gezeichnet hat. Ich übe da morgens und bei mir ist das immer rechts ein dicker Strich und links und fast gar nicht zu sehen. Neulich habe ich es mal vergessen in der Schule. Sagte ein Kollege, was hast du denn da auf der Stirn? Und im zweiten Mal habe ich es auch wieder vergessen. Und dann sagt ein Schüler, Herr Dreyer, was haben Sie denn da? Kreide? Ah, sag ich, ja genau, also Kreide am Gesicht. Ne? So. Und bei dem Auftragen des Tilaka, was ja sehr schön ist, weil man zum Ausdruck bringen möchte, dass der höchste Herr auch einen Tempel hat und damit er sich auch gut zu Hause fühlt, kümmere ich mich ein bisschen auch um ihn. Und beim Auftragen werden ja auch Namen des höchsten Herrn genannt und ich habe 3 Bienenstöcke. Eins ist leider eingegangen und dann habe ich dann mir gedacht, ich kann doch jedem Heim dieses Volkes einen Namen geben. Und immer wenn ich da hingehe und lese dann Keshava, Narayana und Madhava, dann werde ich daran erinnert, an die Namen des höchsten Herrn, und ich kann das vielleicht ein bisschen besser merken. Und jedes Volk hat ja auch eine Königin. Interessant, nicht? Kein König, sondern eine Königin. Und So haben die dann auch alle Namen, nicht? Tulsi Devi, Ganga Devi und Radharani. Nicht so. Ich mir versucht mal so ein paar kleine Eselsbrücken zu bauen, um mir so ein bisschen mal zu merken. Nicht? Und so kann ich sie dann auch ansprechen. Und wenn ich dann an Ganga Devi denke, nicht? Also meine Königin, so zweite Bienenkorb da, dann hoffe ich ja, dass mir das dann gegen Ende dann auch einfällt, bei dieser netten Geschichte, wo ein Vater, der eigentlich mit dem lieben Gott gar nichts zu tun haben wollte. Und das ist ja heute auch normal. Kürzlich im Unterricht, als ich dann mal einen alternativen Schöpfungsbericht aus dem Srimad Bhagavatam vorlas und alle Kinder der 7. Klasse durften mal das einen Vers aus dem Srimad Bhagavatam zusammen lesen, sagten doch dann einer unter Prozess, ich glaube nicht an den Gott und heute nicht hatte. Zwei von 28 hatten das aber schon mal gehört, dass eine Schöpfung vielleicht auch man religiös betrachten könnte, so parallel zu der naturwissenschaftlichen Richtung. Und dieser eine Vater, der war nun auch so, und er hatte dann seinen Sohn Narayana getauft. Und am Ende rief er dann nach seinem Sohn, aber rief dann den höchsten Herrn. So hoffe ich, dass mir das dann irgendwie dann auch noch einfällt. Gut, ihr hattet jetzt, das war diese Brücke, Gelegenheit, kurz eben darüber nachzudenken, was denn eure Beiträge, eure Fragen sind. Bitte.
Es gibt ja vom Patanjali Yoga Sutra doch einige Übersetzungen. Wie viele hast du studiert? Welche kannst du empfehlen?
Ich habe drei verschiedene Versionen gelesen und man muss sie alle so lesen, dass man auch immer zwischen den Zeilen liest. Und wenn man ein bisschen Hintergrund hat, eine gewisse Vorschulung hat, ist das sehr hilfreich. Eine sehr nette finde ich, die zum Beispiel die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute, von Volker Brez. Das, denke ich, ist eine auch in unserer Sprache gelungene Version. Wie gesagt, alles nicht ganz so wörtlich nehmen, immer mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja, und dann vergleichen auch so, was kennen wir aus den Nektar-Unterweisungen, was haben wir aus dem Srimad Bhagavatam, aus der Gita, dann denke ich, wird so ein bisschen Sinn draus. Patanjali hat ja quasi technisch formuliert, was Yoga ist, in sehr, sehr knapper Form, in 195 Versen, das ist nicht viel. Insofern bedarf das sehr viel der Interpretation des Durchdringens auch.
Ich habe jetzt nicht so viel von dem verstanden, was du vorhin ehrlich gesagt so gesagt hast, da waren sehr viele Fremdwörter und ich bin auch ein bisschen also meine Konzentration liest relativ schnell nach.
Ja.
Kannst du mir nochmal, kannst du mal in einfachen Worten erklären, was ist eigentlich die Kernaussage von diesem Patanjali? Mhm. Was genau will dieser Patanjali uns sagen?
Was im Grunde genommen eigentlich die zentrale Frage eigentlich auch ist.
Genau.
Möchte das jemand mal mit übernehmen? Was ist bei den anderen hängen geblieben? Was hat resoniert?
Da würde ich runterbrechen auf das zweite Sutra, sprich Yoga ist ja in der Version, wie ich es am meisten studiert habe, hieß es dann die Bezwingung der Änderungen der Veränderungen des Gemüts.
Ja. Sehr schön. Und du machst auch gleich einen richtigen Hinweis. In den meisten Yoga-Büchern ist immer die Unterdrückung, die Kontrolle, der Zwang gemeint, steht aber eigentlich gar nicht drin, sondern ist eigentlich eher diese Anziehung. Also die Kernaussage, die Patanjali hier macht, ist, was ist das da? Was ist eigentlich Yoga? Yoga ist ein Bewusstseinszustand und der Weg dorthin, ein Bewusstseinszustand, reine Wachheit. Und in dieser reinen Wachheit, wo du sozusagen für den Zeitraum des Übens alles vergessen hast, wenn du alles vergessen hast, alle störenden Emotionen, allen Ärger, aber auch alle überschwängliche Freude, alle Gedanken an die Vergangenheit und an die Gegenwart und an die Zukunft, wenn du das alles vergessen hast, dann bleibt nur noch eines übrig, sagt Patanjali, Svarupa, deine Wesensnatur, reines Bewusstsein. Und dieses reine Bewusstsein gilt es zu etablieren, um die Identifikation, dieses sich überschatten zu lassen von der glitzernden Welt um dich herum. Dass man sich selbst vergisst. Ja? Du siehst eine Rose, manche auch eine Rose mit zwei Beinen. Und schon haben sie alles vergessen. Alles wie ausgeblendet. Das heißt, der Wahrnehmende ist eigentlich weg. Und sagt Panchali, das führt eigentlich immer nur zu Konflikten, immer nur zu Problemen.
Heißt das dann, dass man keine Verantwortung dann, das hört sich ein bisschen fatalistisch an, dass man sich im Prinzip rauszieht und sich nur noch zurückzieht und die Welt um sich herum sozusagen ausblendet, das heißt ja in nächster Konsequenz, dass man eigentlich nur noch zuschaut oder noch nicht mal mehr das macht.
Sehr guter Einwand. Natürlich nicht. Sondern er sagt ja dann auch in den Liedern, die er dann aufführt, nein, Hinwendung an die Schöpfung und Hinwendung an den Ursprung des Schöpfens. Der entscheidende Punkt ist aber, so wie du es gerade gesagt hast, wer ist denn derjenige, der sich an die Welt kümmert und der sich um die Welt kümmert? Wer ist denn derjenige, der sich hinwendet zu konkreten Themen des Alltags? Und da haben wir eine ganze Menge im Augenblick an der Backe. Ja? Wer ist denn das eigentlich? Er möchte sozusagen, dass derjenige, der sich um die wichtigen Dinge des Alltags und des Lebens kümmert, dass der auch überhaupt erstmal weiß, wer er ist. Wenn er nämlich gar nicht weiß, wer er ist, wenn er sich für irgendetwas hält, für einen Körper, für jung oder alt, für intelligent oder dumm, ja, dann hat das Konsequenzen und Folgen. Und das möchte er nicht. Er möchte, dass die Menschen so frei und so rein und so effektiv wie möglich sind, um ihrer eigentlichen Aufgabe im Leben gerecht zu werden.
Macht das Sinn? Die da wäre,
was denkst du?
Dass man sozusagen alles um sich rum vergisst. Also ich verstehe, ich verstehe nicht so ganz genau, das endet ja wieder da, wo es angefangen hat, wo mein ursprüngliches Skepsis angefangen hat. Wenn ich mir jetzt bewusst wäre, wer ich bin und ich weiß, dann ändert sich ja in der Welt nichts. Also es ist ja, ich verstehe noch nicht so ganz, wie du jetzt diese Frage, die zweite Frage beantwortest. Also heißt es jetzt, dass man Verantwortung übernimmt oder dass man irgendwie handeln muss oder heißt es das dann doch nicht?
Patanjali spricht hier von dem Zeitraum der Übung. 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde, ja? Nur für die Zeit des Übens. Wenn du einen Pfeil abschießt, dann ziehst du ihn ja erst auf den Bogen zurück. Aber dann lässt du ihn los. Ja. Wenn du ihn zurückziehst, du wirst höchstens müde, es passiert nichts. Es passiert keine Aktivität. Es sagt nur, zieh erstmal den Geist zurück, bis zum Nullpunkt, reines Bewusstsein, und dann gehst du raus und handle. Und dann führt er eben halt noch an, dass eben Handlung in seiner höchsten Form Ishvara Pranidhana ist. Das heißt, die Hingabe, die Aufgabe des Arbeiten für den höchsten Herrn. Es ist alles mit eingeschlossen, sonst wäre es so, wie du sagst, Fatalismus und zieh dich aus der Welt zurück und lass die mal machen, lass die mal untergehen. Hauptsache, mir geht's gut. Ne? Das will er auf gar keinen Fall. Deswegen ja auch die Siddhis im dritten Kapitel, das heißt Techniken, die das Samadhi sozusagen, die ihn rütteln, dass man nicht eben halt in dieser Erlösung, sag ich mal, stecken bleibt, in einem abstrakten Brahman, oder in einer abstrakten Ganzheit, in einer Füllung, sondern die Frage, wofür eigentlich? Was mache ich denn jetzt damit? Sondern nach dem Motto, mir geht's gut. Ja. Und dann sagt er, wenn der Geist rein ist, sind die Emotionen rein, das Herz fließt über. Es möchte einfach, es ist ein Drang, die der Mensch verspürt, aber nicht jetzt, um seine Sinne allein zu befriedigen oder die der anderen, ja, sondern sich als Instrument des Höchsten zu fühlen. Wenn aller Stress gelöst ist, alle Probleme gelöst sind für dich selber, du deine Swarupa, deine Wesensnatur kennst, du den Zustand der Erfüllung kennst, dann fragt man sich ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt damit? Wozu denn eigentlich? Und das ist dann eben halt in den Dienst für die Schöpfung des Höchsten. Sehr guter Punkt.
Das würde dann doch aber Bhakti-Yoga bedeuten, oder nicht?
Bhakti ist ein sehr, sehr schönes Wort für Hingabe. Richtig, so heißt ja, es.
Aber eben nicht andere Yoga-Formen, das ist die Rückfrage.
Was meinst du?
Ja, jetzt Ashtanga-Yoga, was du erwähnt hast,
ah, okay.
Atha-Yoga oder sonst was, weil Prabhupada das auch immer sehr stark propagiert hat. Mhm. Prabhupada hat eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir eben nur Bhakti-Yoga betreiben. Mhm.
Deswegen, Patanjali, wenn wir jetzt fragen, so der Blick auf Patanjali aus dem Auge des Bhakti. Ne?
Genau,
das dann, ist genau. Genau, dann würden wir eben halt sagen, dass Yoga hier von Patanjali technisch beschrieben wird, definiert wird, als ein Bewusstseinszustand. Jetzt kannst du dich fragen, wie gelingt mir denn Bhakti eigentlich im Alltag, persönlich? Ja, wie gelingt mir das? Und was ist hilfreich und was ist nicht hilfreich? Deswegen studieren wir ja dann auch so Schriften wie Nektar der Unterweisung, um zu lernen, was ist hinderlich, was ist förderlich. Ja. Und sicher hast du hier vollkommen recht, deswegen ist dieser subtile Hinweis von Patanjali auch da, Ishvara Pranidhana, Hingabe an den Höchsten. Es bleibt nicht beim Samadhi, beim Zustand einer Erlösung, sondern was mache ich jetzt damit?
Noch eine Frage, mehr nicht, ne?
Ja, ist gut. Da war noch ein
ja, also dieser...
Eins, anderthalb, ja.
Oder mach
ich? Ja, mach bitte.
Also diesen Konflikt habe ich ja auch, den du da
ansprichst.
Kein Konflikt. Okay, dann gehen wir zurück. Also nicht Konflikt, aber ich fand erstmal den Vortrag ganz fantastisch, bin sehr begeistert davon. Und erinnere mich so ein bisschen an eine Stelle in der Bhagavad Gita, die ich jetzt auch nicht so genau kenne, wo Arjuna von Krishna unterwiesen wird auf dem Schlachtfeld, wo Arjuna jetzt im Moment nicht weiß, was er tun soll und zweifelt, wo er da seine Verwandten töten soll oder gegen seine Verwandten antreten soll, also in einer besonderen Stresssituation sich befindet, wo er auch die Sinnfrage stellt. Jetzt muss man bedenken, dass der geistig sehr weit entwickelt ist, der Arjuna, diese Menschen, die sich dort treffen, dass es zu einer anderen Zeit war, wo die sehr religiös waren. Und auch ein sehr tiefes Verständnis von der spirituellen Welt schon hatten. Und wo er jetzt eigentlich sagt, ach, lass mich lieber in den Wald gehen. Und um dort Vollkommenheit zu erreichen, was soll ich hier Menschen töten? Das ist ja jetzt verglichen mit Patanjali Muni, oder wie der heißt, der jetzt den Eindruck vermittelt, mach mal diesen Raja-Yoga ist das, glaube ich, auch, wo man ja heute, also wenn ich das so sehe, ich habe das immer versucht, sehr viel Zeit auch braucht. Ja, das ist zeitaufwendig, um da überhaupt Erfolge zu erzielen. Dann wirst du irgendwann die Erlösung haben. Also ich will es abkürzen, Krishna hat ihm dann ja auch gesagt, wenn du hier deine Pflicht erfüllst, ja, er war ja ein Kshatriya, ein Kämpfer, dann ist das besser für dich. Das heißt, mir kann das so ein bisschen so vorstellen, die Frage, soll ich in dieser Welt überhaupt noch aktiv sein, zum Beispiel politisch aktiv, soll ich Anstoß daran nehmen, dass die Umwelt verschmutzt wird, soll ich Anstoß daran nehmen, dass dies und das passiert und soll ich hier Aktivist sein, also zum Beispiel bei Greenpeace, oder soll ich mich zurückziehen? Ja, diese Frage stellt sich mir auch. Wir haben ja jetzt diese technische Seite gehört, das ist Yoga, du setzt dich hin, versuchst deine Sinne von den Objekten zurückzuziehen, indem du dann vielleicht ein Mantra meditierst und so weiter. Gut, zum Schluss hast du gesagt, das soll dann in Bhakti münden, ja, in seiner festen Form, dass man, wenn man jetzt rein ist, dann wird man selbst sich zu Gott hinbezogen fühlen. Das wird ganz automatisch passieren, weil es ja diesen Gott gibt. Aber ich will das auch abschließen. Also ist für mich auch schwierig. Ich würde mich auch gerne, sage ich mal, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, so vollständig zurückziehen von dieser Welt. Geht nicht, habe Familie, bin in einem Beruf, stört mich so ein bisschen. Ja? Also dieser Konflikt ist da.
Er sagt ja dann, Yogastar Kuru Kamani, im Sein gegründet, handle. Erst zurück zum Sein, zur Swarupa. Und dann wieder raus und handeln. Das war der Tipp, den ja auch Arjuna gesagt hat. Nee, komm, ab geht's. Ne? Ja. Da vorne und gib ihn. Und allerdings, das Gleichgewicht zu bewahren, ist hier dabei die Kunst. Aber das ist die Übung, die wir da eben halt bekommen haben, wie verwandle ich meinen Dienst, den ich gerade tue, die Arbeit, die ich tue, in einen Dienst. Manchmal gibt es auch Zäsuren. Das heißt, es gibt auch mal einen Schnitt. Dann trennt man sich auch mal von was. Wenn eine Zeit abgelaufen ist, dann gibt es was Neues. Danke für deinen Beitrag. Hier war das Letzte.
Ja, ich habe noch eine kurze Frage.
Ja.
Also wir erfahren ja im Srimad Bhagavatam, dass es drei Stufen von Selbsterkenntnis gibt. Also Brahman, Paramatma und Bhagavan letztendlich. Ja. Mhm. Und dieses, was Patanjali da als Samadhi beschreibt, dieses, wo das Bewusstsein sich selber erfährt, das ist ja so die Brahmanenstufe, Brahmanerkenntnis. Nun verstehe ich nicht die Schlussfolgerung, dann, wenn man auf der Stufe von Brahmanerkenntnis ist, wie man dann durch Ausübung von mystischen Yoga, durch Fliegen lernen oder Siddhis erlernen, dann auf Paramatma oder Bhagavan-Verwirklichung kommen soll.
Sehr gute Frage. Deswegen wird das Kapitel auch immer gerne ausgelassen.
Aha.
Die Technik, die er im dritten Kapitel hier anführt, heißt Sanyama. Und Sanyama beschreibt Patanjali wieder technisch. Sanyama. Sanyama. Er beschreibt er technisch als das Zusammenkommen von drei Aspekten. Einmal Samadhi, ruhevolle Wachheit, reines Bewusstsein. Dharana, das heißt das Ausrichten des Geistes auf ein Objekt. Und Dhyan, das Überschreiten dieses Objektes. Oder Dharana, die Erfahrung eines Objektes, mal eines Mantras, oder eines Bildes auf der groben Ebene, und Dhyana auf der allerfeinsten, und Samadhi, das Überschreiten. Wenn die drei zusammenkommen, das heißt konkret, der Schüler hat vorher erfahren, was Vanisvarupa ist, was dieser Yoga-Zustand ist, wenn alle Vrittis, alle Gedankenweben zur Ruhe gekommen sind, und jetzt sagt er so, und jetzt nimmst du ein Wort und einen Satz von Patanjali, ein Siddhi, und wendest es auf dieser Ebene rein Bewusstseins an. Das heißt, es kommt ein Objekt dazu, und Samadhi bleibt. Dann wird sozusagen Samadhi in Bewegung gebracht. Der Schüler bleibt nicht mehr in dieser wie man das jetzt sagt, Brahman-Erkenntnis, sondern es kommt er führt hier auf der feinsten Ebene eine Aktivität da ein, durch ein Wort, durch einen Satz oder ein Siddhi, Sutra von Patanjali als Übung, damit diese weitere Entwicklung, nämlich die er als Ishvara Pranidhana, als Hingabe an Gott auch verwirklichen kann. Sonst bliebe man eben halt in dem drin. Sehr schöner Punkt. Ich kriege hier ein Zeichen von der Regie.
Ich habe folgende Idee, weil ich merke, dass viele doch ein tieferes Interesse haben an diesem Thema. Michael wird allen gerne seine E-Mail-Adresse weitergeben. Und wenn es dann noch Fragen geben sollte, dann kann man ihm einfach schreiben.
Gerne, natürlich, ja.
Und
freue mich auch für die Anregungen und die Fragen und die Einwände, weil das ist ja nur etwas, was uns ja wirklich weiterbringt und nicht nur das Kochen so im eigenen Saft.
Vielen Dank, Michael und Herrn Dreyer.
Herzlichen Dank.
Er hat auch eine Webseite.
Gibt es auch, ja.
Gibt es auch. Genau. Also wer Interesse hat, einfach ihn mal ansprechen direkt und dann kann man sich das aufschreiben. Okay. Ja, wir sind heute wieder Zeuge dafür, dass die vedischen Schriften einen unglaublich tiefen Wissensschatz bereitstellen. Und deshalb wollen wir diesen Bhakti Club auch regelmäßig ausführen. Wann genau der nächste Termin stattfindet, das ist noch gar nicht sicher, also er wird schaffen, da sind wir uns sicher. Aber wir haben eine Webseite, die heißt www.thebhakticlub.de und da werden dann die nächsten Termine in den nächsten 7 Tagen bekannt gegeben und auch welches Thema. Da könnt ihr einfach mal reinschauen oder uns direkt anrufen, wenn es ganz dringend ist. Okay, weil wir müssten ein bisschen auf die Uhr gucken. Unsere Musiker, die hier extra angereist sind aus weiter Entfernung, die müssen um 7 Uhr, glaube ich, so langsam wieder aufbrechen. Und wir wollen auch noch eine Kleinigkeit essen, Prasadam. Und deshalb würde ich sagen, dann sollten wir vielleicht dann zu dem moderneren musikalischen Teil überwechseln. Ja.